Nur sei sehr stark und mutig, dass du darauf achtest zu tun nach dem ganzen Gesetz, welches mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, zu rechten noch zu linken, auf das es dir gelinge überall, wohin du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll Licht von deinem Munde weichen, und du sollst darüber sinnen Tag und Nacht, auf das du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist. Denn alsdann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben, und alsdann wird es dir gelingen. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn Jehova, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Und Josua gebot den Vorsteher des Volkes und sprach, geht mitten durch das Lager und gebietet dem Volke und sprechet, bereitet euch Zehrung, denn in noch 3 Tagen werdet ihr über diesen Jordan ziehen, um hineinzukommen, das Land in Besitz zu nehmen, welches Jehova, euer Gott, euch gibt, es zu besitzen. Und zu den Rubenitern und zu den Gaditern und zu dem halben Stamme Manasse sprach Josua und sagte, gedenke des Wortes, das Moses, der Knecht Jehovas, euch geboten hat, indem er sprach, Jehova, euer Gott, schafft euch Ruhe und gibt euch dieses Land. Eure Weiber, eure Kinder und euer Vieh sollen in dem Lande bleiben, das Mose euch diesseits des Jordans gegeben hat. Ihr aber, alle streitbaren Männer, sollt gerüstet vor euren Brüdern hinüberziehen und ihnen helfen, bis Jehova eure Brüder Ruhe schafft, wie euch und auch sie das Land besitzen, welches Jehova euer Gott ihnen gibt. Dann sollt ihr in das Land euer Besitztums zurückkehren und es besitzen, welches Mose, der Knecht Jehovas, euch gegeben hat, diesseits des Jordans gegen Sonnenaufgang. Und sie antworteten Josua und sprachen, alles, was du uns geboten hast, wollen wir tun. Und wohin irgend du uns senden wirst, wollen wir gehen. Nach allem, wie wir Mose gehorcht haben, also wollen wir dir gehorchen. Nun möge Jehova, dein Gott, mit dir sein, wie er mit Mose gewesen ist. Jeder Mann, der deinem Befehle widerspenstig ist und nicht auf deine Worte hört, in allem, was du uns gebietest, soll getötet werden. Nur sei stark und mutig.
Wir haben hier eine Landkarte.
Nee, das ist gut.
Ja, da haben wir es noch nicht. Nee, ich bin schon informiert. Wir haben viel Not gehabt. Das hat sich gedreht, ja. Ja, stimmt. Wir haben hier die Landkarte mit der Sinai-Halbinsel. Damals ist das Volk Israel hier herausgezogen, ist durchs Rote Meer, ist in einem großen Bogen zum Sinai gekommen, zu dem Berg, ist dann durch die Wüste, ist dann wieder zurück und ein zweites Mal herüber. Und oben in das nordöstliche Gebiet, wo der Pfeil ist. Und sie sind nun rechtsseitig des Jordan. Rechtsseitig des Jordan ist auch der Nebo, dieser Berg, auf den damals Mose starb. Dass wir nur hier erkennen, um was es sich im Einzelnen handelt. Das verheißene Land, das Gott dem Abraham zugeschworen hatte, war also zu einem Teil rechtsseitig des Jordan mit 2,5 Stämmen. Die übrigen waren linksseitig des Jordan bis zum Mittelmeer hin. Das etwa ist im Groben die Aufteilung. Wir haben den Jordan oben herangeschrieben. Ihr lest es. Der Hermann hat die Karte wieder sehr fein hergerichtet, dass wir es besser erkennen können. Das ist das Land der Verheißung. Und es ist bedauerlich, wie auch bedenklich, dass Israel das ihnen verheißene Land nie völlig eingenommen habe. Es ist also kein Zeitpunkt gewesen, in dem sie das von Gott verheißene Land völlig in Besitz nahmen. Es sind ganze Streifen, die wir dann später lesen, die nicht, wo Gott klagen muss, die nicht in Besitz genommen worden sind. Und zwar wegen der Bequemlichkeit, insbesondere dieser 2,5 Stämme. Sie begnügten sich mit der von Gott gegebenen Fülle des Reichtums im Ertrag des Landes und waren müde und sagten, wir wollen nicht, es genügt uns, wo wir sind, denn wir haben Überfluss. Aber es war nicht nach dem Willen des Herrn, und wir sehen, dass auch wir im Vergleichsbild nicht unser Augenmerk auf den Segen, den Gott gibt, werfen, als der Erfüllung, sondern auf den Segnenden Jesus selbst. Und wenn sie ihre Blicke auf Gott gelenkt und gerichtet hätten, hätten sie ganz gewisslich in diesem Ausspruch, wie wir es heute gehört haben, in diesem völligen Gehorsam zu ihrem Gott, auch das verheißene Land eingenommen. Bezeichnend, wie interessant, ist auch jene Tatsache, dass von den nördlichen Regionen des verheißenen Landes, welches Gebiet sie nicht einnahmen, entgegen der Weisung Gottes, von dieser Stelle unentwegt der Feind die Angriffe in das Land der Verheißung vortrugen. Insbesondere die Syrer. Nun zu unserem Text. Wir lesen in Vers 7, diese zweite Warnung, die wir auch in Vers 6 zu Beginn haben, in diesem Kapitel 1 wird Josua viermal gewarnt und ermahnt, mutig, stark und mutig zu sein. Und so beginnt auch der Vers 7, nur sei sehr stark. Das ist eine Steigerung gegenüber dem Vers 6, sei stark und mutig. Jetzt sagt Gott, sei sehr stark und mutig. Und damit Josua nicht auf einen Irrweg geleitet wird, indem er meinen soll, dass er in sich selbst Vertrauen haben müsste, weist Gott ihm sofort den Weg, worin er seine Stärke empfangen kann. Das wird hier in Vers 7 vorgetragen. Nur sei sehr stark und mutig, dass du darauf achtest. Darin liegt die Stärke der Inbesitznahme des von Gott uns verheißenen Landes einzunehmen. Nämlich auf den Tatbestand, dass wir darauf achten, zu tun nach dem ganzen Gesetz. Nachdem Christus des Gesetzes Ende ist, redet Gott nicht mehr zu uns, dass wir noch herumsabbatieren sollen. Aber Gott redet anders, dass wir Acht haben sollen, auf das ganze mitgeteilte Wort des Herrn es zu beachten. Ich glaube sogar, dass in dieser Mitteilung das Geheimnis des Sieges, ja noch mehr, der Vollmacht Gottes liegt, je weiter wir uns gehorsams durchdringen lassen vom Wort des Herrn, umso stärker werden wir in der Vollmacht gefunden. Ich möchte hier etwas sagen, das mir vor einiger Zeit durch die Gnade Gottes Licht brachte, über die Frage, was ist Vollmacht? Ich kam im ersten Moment nicht ganz klar. Aber nachher konnte ich es schon begreifen. Wir nehmen eben nicht alles, was der Herr so darreicht im Sturm ein. So ähnlich wie bei Israel. Wir brauchen viel Zeit, bis man es erkennt. Vollmacht, hier ist noch viel Platz. Vollmacht ist Wissen. Als mir das der Herr zeigte, da wollte ich erst Widerstand leisten. Dieses Wissen bekommen wir aber nicht aus uns selbst, sondern durch den Herrn vermittelt seines Wortes. Wer den Weg Gottes weiß, der weiß viel. Wer den Weg der Errettung weiß, der weiß so viel, dass er sich erretten lassen kann. Der steht viel weiter in Bezug zur Errettung gegenüber dem, der irgendwo in einem Indianerstamm niemals etwas von Christus hört. Das ist klar. Wir sehen, dass das Wissen um Jesus uns in eine Stellung der Vollmacht bringt, durch Anrufung seines Namens und im Glauben hinzugelangen zu dieser Gemeinschaft des lebendigen Gottes. Und das steigert sich in den einzelnen Verhaltensweisen, worin wir Vollmacht brauchen. Denen gab er, ich nenne es jetzt so, Vollmacht, Kinder Gottes Kinder zu heißen. Nicht wahr? Es ist alles damit verbunden. Interessant. Nun, ich glaube, dass wir uns gar nicht bewusst sind, was Gott in die Hand derer gelegt hat, die ihm getreulich nachfolgen, die zur Wiedergeburt gelangt sind. Wir ahnen es nicht und unser Verstand ist nicht dazu angetan, die Herrlichkeit und Größe Gottes in uns aufzunehmen, was der Herr uns gegeben hat, durch Christum Jesu, in seinem ewigen Leben. In der Berufung, Kinder Gottes zu heißen. Dass du darauf achtest, nicht nur zu tun nach dem Gesetz, sondern hier heißt es nach dem ganzen Gesetz. Gerade die Jesus-Nachfolge klammert jede Privatisierung unserer Lebensbereiche aus und übergibt sich ganz Christus. Das ist auch verbunden mit dem Wachstümlichen. Wir wundern uns mitunter, wenn jemand zum Glauben kommt. Ich bin immer unheimlich neugierig. Wenn jemand zum Glauben gekommen ist, wie er läuft, wie er wächst, wie er zunimmt, wie er sich durch Christus gestalten lässt. Die einen ganz langsam. Man kann es kaum sehen. Man sieht es vielleicht nur dann, wenn ein Jahr herum ist und man einen Rückblick tut, einen Vergleich anstellt, da kann man sagen, nun, wenn ich recht viel Bruderliebe übe, kann ich doch ein Vorwärtskommen erkennen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass man staunt, wie durch den Geist Gottes die Dinge des Wortes vermittelt werden. Sie sind zum Glauben gekommen und am nächsten Tag oder am zweiten Tag danach kommt man im Gespräch und da hört man Dinge, da sagt man, das ist nicht von den Menschen. Das kann, so etwas kann nur der Geist Gottes eingeben. Und wir fragen uns, wie kommt das? Wir haben eine Verantwortung für uns selbst, gleich wie Israel eine Verantwortung hatte über die Einnahme des Landes der Verheißung. Jedes Gebiet, das wir privatisieren, entziehen wir dem Zugriff Gottes, unseres Herrn. Es wird nicht durchgeheiligt, weil wir es nicht ausliefern. Ein Opfer, das wir nicht auf den Altar Gottes bringen, kann dem Herrn nicht gottgemäß dargebracht werden. Das heißt, wir sollen unsere Leiber darstellen, Gott als ein heiliges, wohlgefälliges Schlachtopfer, so steht es geschrieben. Was wir daraus machen, ist in unserer Hand, in unserer Entscheidung. Dieses Geheimnis des gottgemäßen Laufens und Zunehmens hängt ursächlich mit der Auslieferung an Christus zusammen. Je intensiver wir uns dem Herrn übergeben, umso mächtiger kann Gottes Wort in uns zur Realisierung kommen, kann uns durchdringen und Christus ähnlicher werden lassen. Praxis, Praxis. Gottlob, dass der Herr uns nicht zur Rechenschaft zieht über hohe Erkenntnisse. Aber er wird uns zur Rechenschaft ziehen über unser Land, das wir selbst sind. Wir sind verantwortlich, dass Christus Herr ist in unseren Lebensbereichen. In allem, in allen ganzen Lebensbereichen. Deshalb lehren wir auch, lehren, dass die Kinder Gottes Buße tun sollen. Warum? Weil diese Buße den Gläubigen erneut in den Zustand oder in den Umstand neuer Gnade Gottes bringt. Und deshalb sagen wir gleich von vorweg, das Herrlichste, was wir kennen, ist, wenn wir möglichst täglich uns vor Gott demütigen. Den gibt er ja die Gnade. Wir haben die Gnade. Haben sie die andere nicht? Doch, die haben sie auch, aber die machen nicht Gebrauch davon. Wir sehen, weil es in unserer Hand liegt. Gott hat Dinge in unsere Hand gegeben, wie einstmals Israel das verheißene Land einzunehmen. Und zwar nach dem ganzen Gesetz, welches mein Knecht Mose dir geboten hat. Interessant ist, dass dieser Josua, ja, er ist aus dem, jawohl, er war in der Stiftshütte tätig. Er war in der Stiftshütte tätig. Er kam, er war dort, wo Priesterdienst ausgeübt wurde, lesen wir. Und dort hatte er mit Mose engen Kontakt. Sicherlich auch mit dem Aaron, aber hauptsächlich mit Mose. War er sehr stark beschäftigt und Mose nahm ihn auch zuweilen mit, wenn es etwas Wichtiges zu besprechen gab. Mose hatte es ihm geboten. Nun sagt er, weiche nicht davon ab, zur Rechten noch zur Linken. Was sagt Gottes Wort? Entschuldigen. Ich schwitze auch ohne Jacke. Es geht schon. Dankeschön. Was sagt Gottes Wort über das Abweichen zur Rechten noch zur Linken? Und zwar, auf der einen Seite, die eine Seite ist ein Abweichen, wenn wir zu den bestehenden Weisungen Gottes noch etwas hinzutun. Ein Abweichen ist es, wenn wir nicht nach dem Wort des Herrn tun und Gott gefallen wollen, durch selbst eigene Pein und Askese. Das ist die eine Seite. Wenn wir frommer sein möchten als Gott, das ist, wenn wir nicht nach dem ganzen Wort tun, sondern darüber hinausgehen. Wir brauchen da nicht zu lachen. Das haben wir im Neuen Testament bei Petrus. Der Jesus wollte dem Petrus die Füße waschen und er sagt, nein. Da ging er nach links raus. War links außen, Petrus. Und dann sagt er, wenn ich das nicht mache, hast du keinen Teil mit mir. Dann ging er rechts raus, den ganzen Kopf und alles. Nein, sagt er. Das ist links und rechts abweichen vom Wort des Herrn. Dass wir klar wissen, was hier gemeint ist. Erst wollen wir es uns nicht gefallen lassen, dass Christus Herr wird in uns, dass wir nicht zu Jesus kommen, nicht rüber sind. Ja, das ist schon mal kaputt gegangen, dass man es nicht auf die andere Seite Kontra laufen lässt. Das hält der Motor nicht aus. Der Herr möchte haben, dass wir klar den Weg gehen, den er uns geheißen hat. Israel ging diesen Weg nicht. Die Folge davon war, dass sie 40 Jahre lang einen Weg gehen mussten, den sie auch nicht wollten. Hätten sie den Weg des Glaubens gehen wollen, dann wären sie ihn gegangen. Dann wären sie wahrscheinlich 14 Tage später im Land der Verheißung eingezogen. Aber weil sie diesen Glaubensweg nicht gingen, sondern Gott viel Not machten, mit Unglauben, mit Aufruhr, mit Murren, mit Götzendienst in mannigfaltiger Weise. Deshalb musste Gott sie dahin geben in der Wüste, 40 Jahre. Und aus dem Grunde durfte auch der Segensmann Mose das Land der Verheißung nicht betreten. Er musste auf diesen Berg, dort wo das Rote Meer oben dieser Pfeil ist, dort hinten ist der Priska, der Nebu, dort musste Mose sterben. Er durfte zwar mit den Augen in der Ferne das Land der Verheißung sehen, aber er durfte nicht hineingehen. Nicht abweichen, zur Rechten noch zur Linken. Weder von solchen, die da mit sektiererischen Argumentationen aufwarten, um uns in Knechtschaft zu führen, denn zur Nachfolge Jesu brauchen wir Freiheit. Deshalb sagt auch Gottes Wort, wo der Geist ist, da ist Freiheit. Und wo der Geist Gottes nicht wirkt, ist Knechtschaft. Und auf der anderen Seite, das ist die entgegengesetzte Seite des Weges, den Gott uns geheißen hat, dass wir nicht gleichförmig werden dieser Welt. Dass wir uns keine eigene Freiheit, etwa die Freiheit der Sünde, erlauben. Das will Gott nicht. Das ist ein anderes Abgeben. Wenn wir nun den Weg klar mit Jesus erkennen wollen, ist es notwendig, dass wir ihn lernen zu gehen. Und da ist notwendig, das ist sein Wort. Deshalb ist Jesus das Wort. Der Jesus sagt, ich bin der Weg. Wenn wir in Jesus sind, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Im Alten Testament steht geschrieben, selbst Einfältige werden auf diesem Weg nicht irre gehen. Das ist der Weg Jesu. Da haben auch die Dummen Sicherheit. Jawohl, wir danken Gott, dass wir nicht schlau sind. Nämlich meine irdische Weisheit könnte mich von Christus fernhalten. Wieso wieder? Herr Jesus, lass mich weise werden in deinen Augen, nicht klug. Wisst ihr? Das sind die Schlangen. So steht geschrieben. Der Herr möchte Gnade schenken, dass wir die Weisheit des Herrn in uns aufnehmen. Da brauchen wir nicht sehr viel da oben zu haben. Da haben wir viel mehr hier und das Land. Um ins Land der Verheißung einzugehen, brauchen wir ein großes, weites Herz für Jesus. Für sein Wort. Wenn er nicht zur Rechten noch zur Linken weichen wird, dann wird es Josua gelingen, überall, sagt der Herr, wohin du gehst. Ja, das ist ja schon eine Zusage, die Gott da gibt. Man möchte eigentlich gehalten sein, zu fragen, Herr, hast du nicht ein bisschen viel gesagt? Du weißt doch ganz genau, was mit den Menschen los ist. Also ich hätte das nicht gesagt, ich sage es gleich. Nein, Gott ist sich seines geredeten Wortes sicher. Wo überall Israel im Gehorsam darauf bestanden hat, haben sie erfahren, wunderbar erfahren, wie Gott zu seinen Zusagen stand. Genau noch so wie heute. Christus ist dasselbe gestern wie heute, steht geschrieben. Jawohl, wir sollten Gott nicht durch Zeichen vom Himmel her auffordern, sich zu beweisen. Das ist nicht gottgemäß. Aber es ist die Art Gottes, wenn wir treu sind, dass wir die Herrlichkeit des Herrn erfahren an uns. Und das ist die Absicht Gottes. Dass wir gelingen haben, wo überall wir hingehen. Wir haben nur dann gelingen, wenn wir Wege gehen, die Christus gegangen ist. Verstehen wir? Weil Christus der Weg ist, gehen wir Wege. Die Christus nicht gegangen ist, dann wird der Herr nicht bei uns sein. Der Jesus kann nicht jeden Weg gehen, den wir vielleicht gehen möchten. Gott kann nicht zu allem Ja sagen, aber er sagt zu allem Ja, zu dem Weg, den er uns gezeigt hat. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von seinem Munde weichen. Und wir wissen, dass dieses Gesetz damals, das mosaische Gesetz, doch für das Fleisch gewaltige Härten in sich barg, möchte ich schon sagen. Dieses Gesetz war eine knechtische Angelegenheit. Schon deshalb, weil es niemand erfüllen konnte. Das ist eine bittere Sache, einen Gang zu gehen, von dem man weiß, er gelingt nicht. So das Gesetz. Also, das ist entmutigend, nicht wahr? Wir haben heute keinen Grund, weil Christus für uns alles vollbracht hat, hat Glaubenssache, dieses herrliche Erlösungswerk einfach für uns in Anspruch zu nehmen. Jesus hat alles für uns getan. Und was ist, wenn du in Sünden fallst? Wenn die damals in Sünden gefallen sind, sind sie vom Gesetz abgewichen. Und bei uns? Da haben wir einen Fürsprecher. Wir gehen zu ihm, wir bitten, Herr, reinige uns, ich verurteile die Sünde in mir. Ich bekenne sie, Herr. Ich weiß, dass ich dich mit diesen meinen Sünden ans Kreuz genagelt. Aber Herr, und bitte um deines Namens willen. Da ist uns die Vergebung gewiss. Und Gott stellt in der Rechtfertigung den Gläubigen so hin. Gott sieht den Sünder, der in der Vergebung ist. Hier ist noch Platz. So, als ob er nie gesündigt hätte. Das ist wunderbar, nicht wahr? Dass Gott uns so, nicht nur so sieht, er behandelt uns auch so, als ob wir nie gesündigt haben. Und das ist die Behandlung Gottes gegen Sünder nicht in der Zeit des Gesetzes, sondern in der Zeit der Gnade, die heute herrscht. Die Gnade herrscht heute. Dieses Buch, wir könnten sagen, das Wort des Herrn soll auch nicht von unserem Munde weichen. Wir sollen sinnen Tag und Nacht über sein Wort. Wenn du nachts nicht schlafen kannst, brauchst du nicht ungehalten zu sein. Da gibt dir Gott besondere Gnade zum Gebet und zum Sinnen über sein Wort. Das ist eine herrliche Sache. Mach ruhig Licht und lies. Lies laut, nicht wahr? Und so besser kannst du wieder einschlafen. Dass wir in der Zwischenzeit Pause machen können, um wieder geistlich aufzutanken. Das geht jedem Auto so, das kann man nicht nur fahren, da muss man auch zur Tankstelle hin. Unsere Tankstelle ist Jesus, sein Wort, und das brauchen wir. Wir können nicht sagen, heute fahren wir mal 200 Kilometer mehr als das, was wir im Tank haben. Nicht, das macht der Wagen nicht mit. Aber wir muten uns oft zu, auch ohne Gottes Wort zurechtzukommen. Bitte tun wir es nicht. Wir haben die Weisung, darüber nachzusinnen, Tag und Nacht. Oh, da liegt ein Segen drin, auch für uns heute noch. Ich bin dem Herrn so dankbar, dass ich das Wort wirklich erfahren durfte. Dass ich über viele Jahre nachts gearbeitet habe, im Wort. Tagsüber gearbeitet im Beruf und nachts dann im Wort. Da hat man ja Zeit dazu. Der Jesus hat uns sicherlich gesegnet, wenn wir nachts zur Ruhe kommen. Schon. Aber ich habe auch selbst erfahren, über viele Jahre und fast täglich etwa 3 Stunden Schlaf, 2,5 Stunden Schlaf. Und Gott hat mich so stark gesegnet durch sein Wort, dass ich niemals müde war. Und ich hatte vorzustehen, ich glaube kaum, dass hier jemand ist, beruflich so vorstehen zu müssen. Und der Herr hat mich gesegnet. Ich habe den Herrn darum gebeten, ist klar. Ich war den schon manchmal. Ich habe gesagt, Herr, hoffentlich geht das gut, nicht wahr? Weil ich auf mich, nicht auf mich schaue. Aber der Herr hat mich immer wieder weggerissen und hat sein heiliges Bild hingezeigt. Und Gott hat es getan und dadurch hat er mir einen anderen Schatz gegeben, den ich von ganzem Herzen lieb habe, sein Wort. Und Gott hat mich oft in den Nachtstunden in die Tiefen seines Wortes hineingeführt und mir blieb nichts anderes übrig. Ich habe mich auf den Teppich hingeworfen und habe Gott angebetet für die Herrlichkeit seines Wortes. Ist der Geschwister, diese Gemeinschaft mit seinem Wort brauchen wir. Hast du diese Gemeinschaft mit seinem Wort? Bete darum. Wir sollen darauf achten, was Gottes Wort sagt und schreibt. Zu tun, nicht was darin geschrieben ist, sondern nach allem, was darin geschrieben ist. Das echte Verhältnis der Gemeinschaft zwischen Menschen und Gott sieht neutestamentlich ungefähr so aus, dass wir im Worte Gottes forschen, suchen, in den Nachtstunden, haben wir Zeit, fahren nicht so viele Autos, dass wir suchen was wir dem Herrn noch bringen können, durch Gehorsam. Nicht, dass wir im Worte Gottes forschen, dass wir es nicht bringen brauchen, dass wir auch um Ausreden suchen, auch ungehorsam sein zu dürfen. Das gibt's auch. Und der Herr möchte uns zum ganzen Gehorsam des Christus erwecken. Wir brauchen diese Erweckung, die der Herr schenken will, bereithält, seine Segnungen in Fülle darreicht, wenn wir bereit sind, es aufzunehmen. Als dann wirst du den Weg mit Erfolg gehen. Da wird etwas erfolgen auf dem Weg, was Gott gibt. Dann haben wir gelingen in Christus. Wir könnten eigentlich, ja, in dieser Weisung, sei stark. Da werden wir erinnert an Epheser 6. Da haben wir ein Epheser 6, Vers 10. Da sagt der Apostel Paulus, ihr Epheser, übrigens, ich habe euch noch was mitzuteilen. Übrigens, so geht diese Geschichte los, übrigens, komm mal, Brüder, komm, jawohl, seid stark in dem Herrn. Seid stark. Hoffentlich verstehen wir, wenn wir das lesen, was hier gemeint ist, dass diese Stärke im Herrn ist, dass wir eine gemeinschaftliche Verbindung zum Wort des Herrn besitzen. Das ist hier gemeint, dann sind wir stark. Dann sind wir zwar in uns schwach, wovon Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das heißt, wenn ich in eigener Schwäche vor dem Herrn liege, dann kann seine Stärke an mir erwiesen werden. Seid stark, sagt Gottes Wort zu uns im Neuen Testament, auch in der Macht seiner Stärke. Wir sollen stark sein in seiner göttlichen Stärke. Die Frage ist nur, ob wir darin leben. Diese Stärke schlägt sich wieder nieder im Glauben, durch Glauben. Dann können wir auch, wenn wir die ganze Waffenrüstung Gottes aufnehmen, bestehen. Habe ich dir nicht gesagt, habe ich dir nicht geboten? Jawohl. Josua hatte geboten bekommen, stark zu sein. Und der Herr Jesus heute, er bittet, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen. Die Jesus-Nachfolge ist freiwillig, Neues Testament. Sind wir bereit dazu, stark und mutig zu sein, nicht zu erschrecken, sich nicht zu fürchten? Wer sich fürchtet, wenn wir in der Seelsorge sind, und man sagt uns, wenn es dunkel ist, da fürchte ich mich. Ich weiß selbst nicht, vor was. Nach der Lehre des Neuen Testaments fehlt die Erfüllung der Liebe Christi in den Herzen. Wer sich fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. So steht es geschrieben. Denn die Furcht hat Pein. Das ist schon eine Pein, das kann man sagen. Das ist ein kleiner Vorgeschmack vom Peinigungsort. Es gibt Menschen, die können vor Angst nicht schlafen. Sogar unter Gläubigen. Das ist kein Bild von mutig und stark. Das ist entgegengesetzt. Das ist ein Bild, wie es nicht sein soll. Der Jesus macht frei davon. Das ist das Herrliche, dass wir eine völlige Freiheit der Kinder Gottes besitzen, durch Jesus, durch sein Wort. Durch das Aufnehmen seines Wortes werden wir stark gegen die Angst. Angst hat nur der nicht vollendet ist in der Liebe und im Glauben. Wo diese Dinge zu schwach sind, da kann der Teufel anfechten. Das sind Anfechtungen von außen. Ganz einfacher Art. Wir sind selbstbewusst, wenn wir meinen, wir könnten Gottes Wort nicht genügend aufnehmen, oder wir müssten es nicht genügend aufnehmen, weil wir in unserer Selbstsicherheit meinen, der Glaube, den wir haben, der reicht aus. die Liebe, die ich habe, nicht? Man spricht da nicht so gern darüber, dass die Liebe nur vielleicht bis zum Schinken reicht, den wir essen. Aber das, was Christus hier fordert, ist mehr. Sondern hier geht der Herr so weit, dass nicht wir uns selbst lieben, sondern ihn in seinem Wort. Dann lieben wir auch den Nächsten. Wir brauchen, ich warne davor, dass wir diese Nächstenlieberei beginnen, ohne vorher vor dem Herrn klarzustehen. Das gibt weiter nicht als Fleischeswerk. Es hat keinen Bestand, keinen Segen Gottes. Ist gefährlich. Sehr gefährlich. Ich warne davor. Das ist das Gleiche, wenn solche, die noch nicht zur Wiedergeburt gelangt sind, Gott von ganzem Herzen dienen wollen. Sie wollen sich nur nicht bekehren. Die sind in der Lage und geben ihren Leib hin, dass er verbrannt wird. Gott sagt, dass es ihnen nichts nütze. Ich habe Achtung vor allen Menschen, die sich für andere aufopfern. Ich habe auch die Geschichte von Lambarene gelesen. Von Albert Schweitzer. Aber mir ist nicht erst einmal passiert, dass man mich fragt, wie ich zu Albert Schweitzer stehe. Damals hat er noch gelebt. Heute lebt er nicht mehr. Heute ist er tot. Heute weiß er, wie viel Uhr es ist. Er war ein Unitarier. Er glaubte nicht an Gott. Und als man mich frug, ob er errettet oder verloren sei, habe ich gesagt, wenn er nicht wiedergeboren ist, ist er verloren. Da bin ich immer richtig. Ich glaube nicht, dass er wiedergeboren war, denn er war Unitarier. Ich kann nicht gleichzeitig in einem Freidenkerverein zugehören und gleichzeitig an Christus glauben. Dann bin ich sicherlich mehr als schizophren. Und das Kind Gottes gibt niemals ein Bild der Schizophrenie ab. Der Herr sagt ganz klar, dass wir nicht zwei Herren dienen können. Deshalb ganze Auslieferung, Josua. Nur wenn du stark und mutig bist, dann brauchst du nicht zu erschrecken und dich nicht zu fürchten. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Wir haben da viele Bibelstellen, die das bestätigen. Da wird vom Wasser und vom Feuer geredet. Das Feuer wird dich nicht versengen und so weiter. Wir brauchen keine Angst zu haben. Deshalb die vielen Bilder. Da kam eine große Wasserflut. Aber der Noah, der hat bestimmt keine Angst gehabt. Er hat keine Angst. Warum? Weil er im Glauben, weil sein Glaube ausreichte, um ohne Angst das furchtbare von Gott aufgerissene und gezeigte Gericht zu erwarten. Noah war nicht im Gericht, sondern in der Arche. Das ist klar. Auch die Kinder Gottes kommen nicht ins Gericht, sagt das Neue Testament, nicht meine Auffassung, sondern so sagt Gottes Wort. In Johannes. Es gibt Gläubige, die quälen sich entgegen der Weisung des Wortes Gottes doch damit, wie sie sich behalten müssten, wenn sie dann ins ewige Gericht kämen. Wir wissen ganz genau, dass solches nicht nach den Gedanken Gottes ist. Wer an ihn glaubt, kommt nicht ins Gericht, sagt Gottes Wort.
Was ist denn das da?
Bitte? Das kann man merken. Vers 10, und Josua gebot den Vorstehern des Volkes und sprach, geht mitten durch das Lager und gebietet dem Volke und sprechet, bereitet euch Zehrung. Das ist interessant, wenn wir zum Beispiel die Speisung der 5000 haben. Der Herr war der das Brot brach, aber er gab es nicht dem Volke. Sondern er gab es seinen Jüngern. Die Vermehrung trat erst ein, nachdem der Herr dieses Brot den Jüngern gegeben hat. Das heißt, der Herr will uns benutzen, uns das himmlische Lebensmanna zu geben. Wir haben es, hier ist es. Und dadurch tritt Vermehrung ein. Deshalb gehen wir zur Hauptwache, weil dort sehr viele Leute sind, und sagen ihnen von Jesus, damit Vermehrung eintritt. Wir haben die Verheißung der Vermehrung, wenn wir mitten unter das Volk gehen. Wir haben keine Verheißung, dass jemand satt wird, wenn wir das Brot in die Hosentasche stecken und halten die beiden Hände dagegen. Wenn uns das Wort des Herrn anvertraut ist, sind wir verantwortlich für die Vermehrung. Wenn die Jünger das Brot genommen hätten aus der Hand des Herrn und hätten es dann runter ins Meer und hätten es weit neu geschmissen, da wäre niemand von den 5000 satt geworden. Sondern nur deshalb wurden sie gesättigt und satt, weil sie es weiterreichten nach dem Worte des Meisters, Jesus. Auch hier wird ihnen jetzt gesagt, dass sie Zehrung aufnehmen sollten, indem sie mitten in das Volk hineingingen. Und zwar mussten die Vorsteher hineingehen, ein Bild von den Jüngern. Nicht wahr? Die Jünger gingen unter das Volk, mitten hinein in die Hundertschaften, sie lagerten sich zu so und so viel, und da hinein gingen sie und brachten sie hinein, diese Zehrung. Wir sehen einfach, wie stark diese Bilder des Alten Testaments auf unsere heutige Zeit bestimmt sind, wenn wir sie geistlich aufnehmen und anwenden. Denn in noch 3 Tagen werdet ihr über diesen Jordan ziehen, um hineinzukommen, das Land in Besitz zu nehmen, welches der Herr, euer Gott, euch gibt, es zu besitzen. Warum hat der Herr seinem Volk dieses Land gegeben? Weil er es ihnen verheißen hatte. Warum hat er es dem Abraham verheißen? Weil der Herr sich verherrlichen wollte an diesem Volk in diesem Land. Und dieses Volk hatte es in der Hand. Sie konnten sich verhalten, gesegnet zu werden. Und sie konnten sich verhalten, durch die Feinde überwältigt zu werden im eigenen Land. Das alles hatte Gott in ihre eigene Hände gelegt, zu entscheiden. Und Israel wich von ihrem Gott, genauso wie diese Christenmenge vom lebendigen Gott abgewichen ist und vor dieser Christenheit heutiger Tage das Zorngericht Gottes ruht und lagert. Und zwar wird es gewisslich kommen. Über jeden Einzelnen, der nicht zur Wiedergeburt im Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Deshalb ist es notwendig, dass wir uns retten lassen. Und in Vers 12 heißt es dann, und zu den Rubenitern und den Gadidern, die beiden Stämme, und dem halben Stamme Manasse, sprach Josua und sagte, gedenket des Wortes, das Mose, der Knecht Jehovas, euch geboten hat, indem er sprach, Jehova euer Gott, schafft euch Ruhe und gibt euch dieses Land. Wir sind in Jesus zur Ruhe gekommen, vom Umtrieb und von dem Trubel der Sünde. Wir ruhen in Christus, dem Felsen. Das ist ein Unterschied. Ob wir rotieren oder ruhen, wer diesen Unterschied nicht kennt, der wird auch nicht wissen, wie es beim Herrn ist. Wer zu Christus gekommen ist und dieses Land ist uns erschlossen worden, nachdem der Jesus an 3 Tagen im Tode war. Da hat er uns diesen Fels gegeben, auf dem wir die Heiden ruhen können. Es ist der wirkliche Fels, der vorgeschattet schon in der Wüste beim Hindurchziehen seines Volkes diese Wasser gab, in diesem dürren, einödigen Land. Auch heute sind wir mitten in einer dürren Einöde. In dieser Zeit der Einöde gibt der Herr uns lebendiges Wasser, Wasser des Lebens. Von dem er sagt, wer davon trinkt, den wird nimmer mehr dürsten. Wir haben diese Mitteilung, was Mose dem geboten wurde durch Gott in 4. Mose 32, Vers 20. da haben wir die Stelle, wo es ihm gesagt wird. Und in Vers 14, eure Weiber, eure Kinder und euer Vieh sollen in dem Lande bleiben. Das heißt also, nachdem sie von der rechten Seite nach links ziehen, wo der Pfeil ist, da sollen rechtsseitig die 2,5 Stämme bleiben und das ganze übrige Volk soll durch den Jordan ziehen. Aber alle streitbaren Männer dieser 2,5 Stämme sollen auch mit herüberziehen und sollen so lange kämpfen, bis ihre Brüder zur Ruhe gelangt sind. Das heißt, erst dann konnten sie in die Ruhe eingehen, bis auch unsere Mitbrüder zur Ruhe in Christo gelangt sind. Das heißt, dass die Letzten, das letzte Glied am Leibe Christi gesammelt sein muss, um dann in die von Gott uns verheißene Ruhe eingehen zu können. Sollen wir so lange unseren Mitbrüdern helfen, dass Evangelium gesagt wird. Und in Vers 14, eure Weiber, eure Kinder und euer Vieh sollen in dem Lande bleiben. Das heißt also, nachdem sie von der rechten Seite nach links ziehen, wo der Pfeil ist, da sollen rechtsseitig die 2,5 Stämme bleiben und das ganze übrige Volk soll durch den Jordan ziehen. Aber alle streitbaren Männer dieser 2,5 Stämme sollen auch mit herüberziehen und sollen so lange kämpfen, bis ihre Brüder zur Ruhe gelangt sind. Das heißt, erst dann konnten sie in die Ruhe eingehen, bis auch unsere Mitbrüder zur Ruhe in Christo gelangt sind. Das heißt, dass die Letzten, das letzte Glied am Leibe Christi gesammelt sein muss, um dann in die von Gott uns verheißene Ruhe eingehen zu können. Sollen wir so lange unseren Mitbrüdern helfen, das Evangelium weiterzusagen und zu bezeugen und zu verkündigen, wie der Herr es will, nach seinem Willen, bis der Auftrag Gottes erfüllt ist, das Land eingenommen zu haben. Unser Land ist eingenommen in dem Augenblick, wo wir das letzte Glied am Leibe Christi gefunden haben. In Vers 15 wird dann gesagt, bis Jehova euren Brüdern Ruhe schafft wie euch und auch sie das Land besitzen, welches Jehova, euer Gott, ihnen gibt. Dann sollt ihr in das Land eures Besitztums zurückkehren und es besitzen. Und sie antworteten nun Josua und sprachen. Das ist jetzt die Antwort auf das, was Josua redet. Alles, was du uns geboten hast, wollen wir tun. Und wohin irgend du... Seht mal, lass nur. Die machen da oben. Da kann man nichts machen. Das ist die Welt, die fühlt sich da wohl, die wird es nur stören. So marschieren die Menschen auch in die ewige Verdammnis. Dem reichen Mann mag es komisch angekommen sein, wenn wir lesen in Lukas 16, und im Hades seine Augen aufschlagen. Er hat noch nie so einen Augenaufschlag riskiert wie dort im Hades. Also dort war, da wusste er alles, was er bisher noch nicht gewusst und gehört hat. So wird es den Menschen ohne Christus gehen, die diese Freude dieser Welt kennen, aber die Freude in Jesus nicht. Ich gönne ihnen diese Freude, aber ich wünschte ihnen, sie würden die Freude in Jesus besitzen, weil sie weit besser ist. Denn das hat einen bitteren Nachgeschmack, nämlich endlosen Nachgeschmack, bis in die Ewigkeit. Das ist das Furchtbare. Weil sie sich selbst gesucht haben und nicht den Weg, der zwar heute beschwerlicher ist, den Weg Jesu zu gehen, aber wir wissen, dass Christus sein Wort bestätigt an uns bis ins Letzte. Und dieses Volk antwortet, alles, was du uns geboten hast, wollen wir tun. Ist das auch dein und mein Bekenntnis vor Gott? Alles, was der Herr in seinem Wort geschrieben und geredet hat, wollen wir tun. wohin irgend du uns senden wirst. Wir haben in einigen Wochen eine Aussendungsfeier. Da werden die Geschwister ausgesandt in ein fernes Land übers Meer. Johannes sitzt ja hier. Er genießt die letzten gemeinschaftlichen Stunden mit uns. Ist so, Johannes. Und wir freuen uns, nicht, dass er nun endlich weg ist, sondern wir freuen uns, dass er hier den Auftrag des Herrn tun darf, in nach allem, was Gott geboten hat, in dem Auftrag, geht hinaus. Der Jesus hat das nicht zu allen gesagt, er will auch nicht, dass alle hinausgehen. In der Urgemeinde war das auch so, dass nur wenige hinausgehen sollten. Und so sollte es auch heute sein, dass wir wirklich nur solche wenige haben, von denen wir hundertprozentig wissen, in der Übereinstimmung der ganzen Gemeinde, dass der Geist Gottes hier Ja sagt. Wenn das der Fall wäre, könnten wir 9/10 aller Missionare und Missionarinnen zurückziehen, dann würde Gott die Fruchtbarkeit verzehnten. Da hätten wir mehr Frucht als heute. Weil auch viele hinausgehen, nicht nach dem Willen Gottes. Man wünschte es, dass es der Wille Gottes sei. Aber er ist es nicht. Und deshalb möchten wir auf der einen Seite warnen, wenn Gott die Weisung gibt, niemanden zurückzuhalten, und auf der anderen Seite, auf diese Seite, das ist das Rechts und Links. Das Abweichen zur Rechten nach zur Linken. Dass wir nicht aus persönlichen Wünschen hinausgehen wollen, um Gott zu dienen. Und der Herr hat das gar nicht so vorgehabt. Er hat für uns eine ganz andere Arbeit. Wo wir wirklich fruchtbar sein können, die wir dann verleugnen, indem wir sagen, aber Herr will das. Und mir ganz klar. Wisst ihr, mir ist schon so häufig in der Seelsorge zum Bewusstsein gekommen, dass wir alle Menschen sind. Und da wird uns immer wieder gesagt, es ist ganz gewiss, dass das der Wille des Herrn ist. Und nach ein oder zwei Jahren müssen wir sehen, dass es alles andere war, nur nicht der Wille des Herrn. Und der Herr möchte uns davor bewahren, dass wir nicht solche Wege gehen. Nach allem, Vers 17, wie wir Mose gehorcht haben, so wollen wir dir gehorchen. Nur möge Jehova, dein Gott, mit dir sein, wie er mit Mose gewesen ist. Das war sicherlich gut. Die Worte des Volkes waren gut. Aber auf die Worte allein kommt es nicht an, sondern auf das Verhalten. Der Jesus will von uns nicht schöne Worte haben. Das ist sogar gefährlich, wenn Jesus recht schöne, fromme Worte anzubieten. Der Jesus will nicht schöne Worte, sondern uns selbst haben, unser Herz will er haben. Und darauf kommt es an. Jedermann, der deinem Befehle widerspenstig ist und nicht auf deine Worte hört, in allem, was du uns gebietest, soll getötet werden. Nur, jetzt kommt das vierte Mal, nur sei stark und mutig. Das wird der Herr auch uns sagen, heute Abend, dass wir stark sein sollen in Christus.